Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Nana Brink einen schönen guten Tag. Und mein Gast in dieser Stunde ist die Soziologieprofessorin Sabine Haag. Sie lehrt an der Technischen Universität Berlin, an dem von ihr geleiteten Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Schönen guten Tag, Frau Haag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind gerade im Sabbatical, schreiben ein Buch. Ist das nicht die perfekte Zeit dafür?
Ja, im Prinzip ja, weil ich natürlich jetzt tun kann, was ich ohnehin vorhatte zu tun, in Ruhe relativ ungestört zu schreiben. Es gibt natürlich auch ein paar Einschränkungen, die konnte man jetzt lange ausführen, das will ich gar nicht tun. Aber ich gehöre natürlich zu den privilegierten Personen derzeit, die nicht nur ihre Erwerbstätigkeit weiter ausüben können, sondern auch das tun können, was sie tun wollen.
Die Themen, die uns hier mit Ihnen in dieser Sendung beschäftigen, die Frühjahrsprognose der Bundesregierung, die sieht ja alles andere als rosig aus, droht uns eine Krise, die schlimmer ist als 2008, drängt sie immer mehr Menschen an den Rand der Gesellschaft und wer provoziert am meisten in dieser Corona-Krise? Wir wollen jetzt sprechen über das, was so viele Menschen, auch viele Eltern, aber nicht nur die beschäftigt in diesem Land. Bis zu den Sommerferien wird es ja keinen normalen Schulbetrieb mehr geben. Das haben die Familienminister von Bund und Ländern gestern klargemacht. Und auch der Einstieg in die Kindertagesbetreuung soll schrittweise erfolgen. Konkrete Daten sind da noch nicht genannt worden, obwohl Eltern sich wahrscheinlich nichts mehr als das erhoffen. Das ist auch ein ganz großes Thema morgen, wenn die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten und mit Ministerpräsidentin zusammensitzt. Sabine Haag, die Situation trifft ja vor allem Alleinerziehende und da vor allem Frauen. Das sind in 9 von 10 Fällen Frauen. Verschärft sich da nicht die Ungleichheit in dieser Corona-Pandemie, die vorher schon da war?
Naja, das wird ja häufig gesagt, dass Corona nicht unbedingt neue Ungleichheiten schafft. Das wird man in der Rückschau sehen müssen, ob das nicht auch der Fall ist, sondern sich im Moment erstmal an bestehende Ungleichheiten andockt, gewissermaßen auf ihnen aufsitzt. Und das kann man natürlich gerade für das Geschlechterverhältnis sehr deutlich und an vielen Stellen sehen. Schulschließungen, die Schließung von Kitas trifft auf eine nach wie vor disparate geschlechtliche Arbeitsteilung. Also Sie haben es schon gesagt, 9 von 10 Alleinerziehenden sind Frauen. Frauen sind häufiger Teilzeit beschäftigt. 65% aller Minijobber sind Minijobberinnen. Und jetzt sozusagen dieser, wenn wir früher immer gesagt haben, das Leben von Frauen ist bestimmt von Kinder, Küche, Kirche, dann kann man jetzt vielleicht sagen, es ist bestimmt von Homeschooling, Homeoffice und Homekita. Und erste Studien gibt es jetzt noch nicht, aber erste Zahlen deuten ja darauf hin, dass auch jetzt sozusagen die Last der Sorgearbeit und auch der Betreuung der Schulpflichtigen und auch der Vorschulkinder, die nicht in die Kita gehen können, natürlich vor allen Dingen zulasten der Frauen geht, bei den Alleinerziehenden ohnehin, die dann gegebenenfalls Erwerbstätigkeit entweder im Homeoffice oder aber an der Supermarktkasse mit Kinderbetreuung verbinden müssen.
Genau, aber korrigieren Sie mich, wenn mein Eindruck vielleicht falsch ist, aber ich habe das Gefühl, dass der Aufschrei nicht so groß war. Jetzt vielleicht ändert sich das. Es gab einen Aufschrei, wann, wenn nicht jetzt, ein Aufruf von vielen Frauenverbänden, gerade rausgekommen, ganz breit gestreut, Katholischer Frauenbund, Emma bis zum Deutschen Juristinnenbund, die fordern endlich bessere Bedingungen auch für die sogenannten Frauenberufe, also in Küchen, Kitas, Krankenhäusern zu schaffen. Gibt es da jetzt endlich eine breitere Bewegung? Hat die gefehlt?
Na, die ist ja vorher auch immer schon wieder da gewesen. Frauenverbände, feministische Organisationen haben das immer wieder zum Thema gemacht. Wir haben jedes Jahr die Kampagnen zum Gender Pay Gap, zum Entgeltgleichheitsgesetz, Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen etc. Das ist halt immer wieder auch verpufft oder sind nur kurze, kleine Fortschritte sozusagen zu erzielen gewesen. Jetzt haben wir, okay, jetzt sollen die in Berlin zumindest ja diese einmalige Prämie erstmal bekommen. Ob sich das dann tatsächlich am Ende umsetzen wird in bessere Tarifverträge, in bessere Arbeitsbedingungen, gerade in den Pflegeberufen, da ist ja schon seit Jahr und Tag wirklich, man muss es so sagen, eigentlich eine Katastrophe, unter welchen Bedingungen Frauen dort
und Sie haben, arbeiten genau, müssen. Sie haben jetzt, Sie haben es angedeutet, Sie haben eine Prämie bekommen, aber das heißt ja noch nicht, dass Sie mehr Lohn bekommen. Ja. Also die Tarifverhandlungen sind ja überhaupt noch gar nicht gelaufen. Das ist jetzt mal so ein so, genau. so ein Bonbon, würde ich jetzt mal gar nicht abwertend sagen. Ja. Sie forschen ja nun seit Jahren, seit Jahrzehnten natürlich an dieser Gender-Gleichheit. Mhm. Würden Sie sagen, dass diese Krise jetzt noch Rollenbilder, traditionelle, die in vielen Bereichen ja schon aufgeweicht sind, das muss man ja einfach auch ganz klar so sagen, mhm. dass die jetzt trotzdem noch mal verschärft werden oder befördert?
Auch da, wie gesagt, muss man sehen, wie sich das dann langfristig entwickelt. Im Moment stellen wir das fest. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich bestimmte Rollenbilder ja auch in die Institutionen eingeschrieben sind. Also wenn es so ist, dass 75% der Erwerbstätigen zum Beispiel in den Pflegeberufen Frauen sind, diese Pflegeberufen aber aufgrund der Tatsache, dass historisch Sorgearbeit so entwertet worden ist, weil sie als nicht produktive Arbeit, also nicht sozusagen zum Reichtum beitragende Arbeit verstanden worden ist, sondern etwas, was Frauen qua Natur machen, dann verstärkt sich das natürlich jetzt unter diesen extremen Bedingungen nochmal. Mhm. Wie sich das dann langfristig sozusagen nach der Krise, wenn wir sie denn irgendwann überstanden haben, fortsetzen wird, hängt ja unter anderem auch davon ab, wie die Einzelnen in ihrem Leben damit umgehen und damit umgehen können. Also finden wir beispielsweise in den privaten Arrangements andere Muster von Arbeitsverteilung zwischen Männern und Frauen, ja oder nein? Haben wir Einrichtungen, die vielleicht sozusagen nochmal anders darauf rekurrieren, dass Frauen hier mehrfach Belastungen ausgesetzt sind? Also das ist ein ganz komplexes sozusagen Zusammenspiel genau, und das, von Praktiken und Institutionen.
Wir sprechen jetzt über die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, die rechnet nämlich infolge der Corona-Krise mit einer schweren Rezession in Deutschland. Sie erwartet in ihrer Projektion, wie gesagt, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 6,3% sinkt. Stefan Dädchen aus unserem Hauptstadtstudio ist uns jetzt noch zugeschaltet. Was bedeutet denn das genau, Herr Dädchen?
Das bedeutet eben eine schwere Konjunkturkrise, eine der schwersten, die wir in der Bundesrepublik erlebt haben, in jedem Fall. Und sie bedeutet auch einen massiven Einbruch von Steuereinnahmen. Natürlich dazu dient auch diese Projektion, die jetzt heute Nachmittag vorgestellt wird. Sie ist dann auch Grundlage für die Steuerschätzung der Bundesregierung.
Mhm. Frau Haag, sind das Zahlen, die Sie ängstigen? Viele Experten sagen ja, eine Rezession, die wäre früher oder später sowieso gekommen.
Ich bin jetzt keine Wirtschaftswissenschaftlerin, deswegen kann ich das vielleicht ökonomisch nicht akkurat einschätzen. Aber Herr Dädchen hat ja einen Punkt schon genannt. Rezession heißt ja, oder ein Minus von 6,3% heißt weniger Steuereinnahmen. Und wir sehen gerade, wie wichtig es ist, dass der Staat in der Lage ist, die verschiedenen Wirtschaftsbereiche auch zu stützen finanziell. Wie wichtig der Staat ist, das Gesundheitssystem, den Sorgebereich etc. Für all das braucht es Steuereinnahmen. Und wenn die einbrechen, das ist natürlich schon eine Gefahr, sozusagen auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dann. Bislang, sagt ja der Bundesfinanzminister, die Kassen sind gut gefüllt und wir werden da gut durchkommen durch die Krise. Wir wissen aber nicht, wie lange es anhalten wird, wie lange sozusagen wesentliche Teile der Wirtschaft eben runtergefahren sind oder auf so geringem Niveau, wie es derzeit der Fall ist, nur wirtschaftlich tätig sein können. Also das sind...
Da würde ich gerne nochmal anknüpfen und die Frage an Stefan Dädchen aus unserem Hauptstadtstudio weitergeben. Viele Branchen sind ja massiv betroffen. Luftverkehr, Reisewirtschaft, Hotel, Gaststätten, Handwerk, Industrie, was auch immer. Und die Bundesregierung hat ja umfassende Hilfsprogramme aufgelegt, aber jetzt auch nochmal deutlich gemacht, sie will nochmal nachlegen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Staat kann es denn eigentlich noch geben?
Naja, alles das, was wir da jetzt erleben, findet außerhalb der Maßstäbe statt, in denen sich das Wirtschaftsleben, auch die Politik in den vergangenen Jahrzehnten bewegt haben. Das ist neues Territorium. Da sehen wir in der Dimension, aber auch in der sozusagen politischen Regelungstechnik Instrumente, die wir noch nicht erlebt haben. Massivität von Staatsförderung. Aber wir erleben jetzt, wie dieser Prozess, die Diskussion darüber, wie der Staat da agiert, wie er stützt, wie er einspringt, dass die jetzt auch zunehmend wieder politisiert wird. Dass da also die unterschiedlichen politischen, auch parteipolitischen Auffassungen aufeinandertreffen. Welchen Einfluss verbindet der Staat mit Wirtschaftshilfen, etwa wenn er in ganze Unternehmen mit einsteigt, wenn also Staatseigentum entsteht. Dann gibt es natürlich die Diskussion darüber, wie man möglichst branchengerecht, zielgerichtet einzelne Branchen unterstützt. Bei der Gastronomie haben wir das jetzt gesehen, ein reduzierter Mehrwertsteuersatz für Speisen in gastronomischen Betrieben. Das ist ja dann wieder damit verbunden, dass dort überhaupt wieder in absehbarer Zeit, von Ende Mai ist die Rede, Umsätze erzielt werden können. In anderen Branchen wird ganz anders diskutiert. Wir haben das jetzt gesehen in der Automobilindustrie. Daimler hat heute Morgen seine Quartalsbilanz mit massiven Einbrüchen der Gewinne verkündet. Auch da jetzt die Diskussion, wie kann der Staat etwa Kaufanreize aussenden durch Prämien, welche ökologischen Komponenten kommen da rein. All das wird jetzt uns in den nächsten Wochen politisch und natürlich auch in der Öffentlichkeit sehr stark beschäftigen.
Frau Haag, müssen wir uns da auf Verteilungskämpfe gefasst machen? Ja, und sie auch führen?
Ja, also ich meine, das haben wir ja jetzt schon. Welche Branchen haben ein starkes Lobbypotenzial, können sich vielleicht eher auch Gehör verschaffen gegenüber anderen? Und was ist jenseits sozusagen der direkt jetzt momentan der akuten staatlichen Finanzhilfen? Was bedeutet das langfristig? Müssen wir nochmal anders darüber nachdenken, doch bestimmte Teile auch der Infrastruktur vielleicht nicht wieder zu verstaatlichen, aber über neue Modelle der Vergesellschaftung, der Energieversorgung etc. beispielsweise nachdenken? Also da werden uns sicherlich Verteilungskämpfe, die auch wiederum was mit den Geschlechterverhältnissen zu tun haben. Also wenn wir eine Stärkung beispielsweise der Pflegebereiche brauchen, wenn da mehr Geld reinfließen muss, dann gibt es vielleicht weniger Geld für die Autoindustrie, worüber wir auch lange reden könnten, ob das ein sinnvoller Incentive ist jetzt, dass wir alle neue Autos kaufen sollen.
Was kann der Staat noch leisten? Verteilungskämpfe werden natürlich losgehen, weil viele Branchen bedürftig sind nach staatlicher Unterstützung, auch verlangen. Zum Beispiel die Reisebüros von Berlin bis Koblenz, Magdeburg bis Dortmund. Sie wollen heute am Mittwoch streiken. Die Reisebüromitarbeiter gehen auf die Straße. Sie fordern finanzielle Soforthilfen, um die Corona-Krise zu überleben. Und das Beispiel Lufthansa, es steht ja zur Rede, dass der Staat einen Rettungsplan auflegt in Höhe von 9 Milliarden Euro. Und da stellt sich die Frage, welchen Einfluss hat er dann auch noch auf die Politik und die Wirtschaft der Lufthansa? Das wollen wir jetzt besprechen mit Sabine Haag, Soziologieprofessorin, hier bei mir zu Gast in der Stunde. Und erstmal aber auch noch die Frage an Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Bei der Lufthansa ist da wieder die Frage, too big to fail?
Ja, das ist jedenfalls ein ungeheuer wichtiges Unternehmen in einem sehr schwierigen, global ja heftig umkämpften Markt. Die Lufthansa hat in ihrer gesamten Gruppe 135.000 Mitarbeiter. Da hängt also ein erhebliches Maß an Arbeitsplätzen dran. Dem Unternehmen ging es an sich gut. Das ist ein gesundes Unternehmen, aber das sich eben auch auf einem Markt befindet. Und das gilt ja für viele Unternehmen. Wir haben vorhin über die Autobranche gesprochen. Die wissen, wenn sie jetzt in dieser Krise erheblich angeschlagen werden, dann werden die zu Objekten auf den Kapitalmärkten, dann werden die zu Objekten von Übernahmeversuchen, dann geraten die also auch aus den Kontrollregimen, in denen sie im Augenblick stehen, vollkommen raus. Das ist alles der Hintergrund der Gespräche, die da jetzt in diesen Tagen etwa auch mit Blick auf die Lufthansa laufen.
Ich habe eben die Reisebüros erwähnt, Frau Haag, und die Überlegungen, Sie haben es auch mit der Autoindustrie ins Spiel gebracht, und die Diskussion wieder aufzugreifen. Wer muss denn gerettet werden? Kann man so eine Frage in der Deutlichkeit stellen?
Ja, ich glaube, das kann man gar nicht absolut beantworten. Also selbstredend, Stefan Detjen hat es angesprochen, hat die Lufthansa strategische Bedeutung und damit natürlich auch ein extrem hohes, ich nenne es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, Erpressungspotenzial. Es ist natürlich klar, dass die Bundesrepublik nicht darauf verzichten kann, eine eigene Airline zu haben. Da hängt natürlich vieles dran. Letztendlich hängen in gewisser Weise ja auch die Reisebüros auch an Lufthansa und umgekehrt. Insofern, ich glaube nicht, dass man das absolut entscheiden kann. Diese Branchen sind rettenswert und jene nicht. Es ist eine Frage von, wer kann sich auch wie Gehör verschaffen und welche Perspektiven werden dann am Ende sozusagen einbezogen, um das abzuwägen und diese Entscheidungen zu treffen. Jetzt aktuell haben wir die Situation, dass plötzlich Berufe als systemrelevant, ich persönlich spreche lieber von gesellschaftsrelevant, verhandelt werden, die lange davor, ob es nun der Einzelhandel ist, ob es die bereits angesprochenen Pflege- und Erziehungs- und Sorgeberufe sind, die eher im gesellschaftlichen Abseits sozusagen ein Stück weit gewesen sind und jetzt als besonders relevant eingeschätzt werden. Also das ist ja eben auch abhängig von der politischen Gesamtsituation, in der wir uns gerade befinden.
Da nochmal die Frage auch an unser Hauptstadtstudio, was ist denn da genau, weil die Rede ja war in unserer letzten Runde, dass auch neue Hilfsprojekte, Hilfsprogramme aufgelegt werden. Gibt es da schon irgendwie Vorstellungen darüber oder stochert man da auch noch, ja, ich will nicht sagen im Wagen, die werden schon wissen, was sie überlegen, aber was steht denn ganz oben auf der Agenda? Kann man das sagen?
Also wir haben ja gesehen, wie die Politik mit einer ganzen Reihe von Instrumenten reagiert hat. Die ersten, die im Wirtschaftsbereich ja Geld bekommen haben, das waren ja gerade die Kleinen. Das waren Einzelselbstständige. Das war der Bereich, wo wirklich für kleine gastronomische Betriebe etwa aus dem ersten Rettungspaket faktisch Geld abgeworfen wurde, teilweise in ausgesprochen unbürokratischen Verfahren innerhalb von wenigen Tagen. Viele tausend Euro für Besitzer von kleinen Läden, von kleinen gastronomischen Betrieben geflossen sind. Dann gibt es den großen Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung, wo nun mit Krediten operiert wird, mit Hilfskrediten, wo auch wieder verhandelt werden muss, an welche Bedingungen werden solche Kredite unter Umständen geknüpft. Wir haben eben über die Autoindustrie gesprochen, wo darüber diskutiert wird, mit welchen Impulsen in ganz anderen Bereichen, etwa ökologischen Impulsen, können solche Hilfsmaßnahmen, können solche Prozesse jetzt verbunden werden, damit aus der Corona-Krise vielleicht in ganz anderen Bereichen, im Energiebereich etwa, auch eine Chance wieder werden kann. Bei der Lufthansa haben wir nun einen speziellen Fall, das haben wir sehr früh gesehen, dass das Unternehmen ist, wo in weiten Teilen der Politik bis hin zur FDP, ich erinnere mich in ein frühes Interview mit dem FDP-Chef Christian Lindner, der damals noch ohne einen Namen zu nennen gesagt hat, da gibt es ein Unternehmen, das habe ich im Kopf, da müssen wir unter Umständen über Verstaatlichung sprechen, also aus dem Munde des FDP-Chefs. Und das ist eben die Lufthansa. Und da sehen wir, wie jetzt sehr technisch darüber gesprochen wird, welche Rolle etwa übernimmt dann der Staat, wenn er da in erheblichem Umfang, 10 Milliarden, Sie haben das erwähnt, sind da jetzt die Rede an Zuschüssen, wenn der da so stark einsteigt, wenn er Beteiligungen übernimmt, welche Mitspracherechte übernimmt er sich dann von Aufsichtsratsplätzen, ist die Rede, die da eingefordert werden von der Bundesregierung. Also wie kommt Lufthansa da raus als ein auf dem Weltmarkt operierendes Unternehmen, möglicherweise als ein Unternehmen ähnlich wie VW, wo wir eine Staatsbeteiligung haben? Das ist im Moment vollkommen offen.
Und weil wir beim Thema Lufthansa sind, Frau Haag, gleichzeitig auch noch das, was uns dann in die nächste Runde führt, damit zu tun hat, natürlich Reisen. Und es gibt ja die Reisewarnung, wir haben es alle mitbekommen vom Auswärtigen Amt, dass bis Mitte Juni erstmal gar nichts geht. Das wird uns in einer anderen Form noch von wegen Beschränkungen, Freiheitsrechten in der nächsten Runde beschäftigen. Aber erstmal soweit. Haben Sie irgendwas geplant? Wollen Sie irgendwo hinreisen?
Na, ich hatte natürlich im Rahmen meines Forschungsjahres einige Reisen geplant. Konferenzreisen sind ohnehin seit langem alle abgesagt. Mein Kalender, wie von bei vielen Kollegen und Kolleginnen, hat sich quasi minütlich geleert. Reisen, die ich jetzt auch für mein Buch hätte machen müssen, die sind jetzt eben auch erstmal storniert und auf Eis gelegt. Muss man sehen, wie ich das anders organisieren kann. Also im Moment ist Homeoffice zu Hause im schönen Altreptow die Maxime.
Einschränkungen von Rechten wollen wir nochmal vertiefen. Mit zwei Beispielen. Ich lasse mir doch von der Bundeskanzlerin nicht vorschreiben, wann ich mir die Hände zu waschen habe. Sie rollen schon mit den Augen, Frau Haag. Das sagt nämlich Frank Kastorf, der ehemalige Intendant der Volksbühne in Berlin. Und auch Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer hat Folgendes zu sagen.
Ich sage es Ihnen mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Aber die weltweiten Zerstörungen der Weltwirtschaft sorgen nach Einschätzung der UNO dafür, dass der daraus entstehende Armutsschock dieses Jahr 1 Million Kinder zusätzlich das Leben kostet. Und da sieht man, es ist ein Medikament mit Nebenwirkungen. Wir müssen es richtig dosieren.
Das sind Äußerungen, die in den letzten Tagen gefallen sind, als kein anderer als Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einem wegweisenden Interview hinterfragt hat, ob angesichts der Pandemie hinter dem Schutz des Lebens alles andere zurückzutreten hat. Frau Haag, was meinen Sie? Darf man auch andere Ansichten als allein humanitäre äußern?
Ich weiß gar nicht, ob das eine rein humanitäre Perspektive ist. Vielleicht erst mal kurz nur zu der Äußerung von Kastorf. Ich glaube, das kann man echt als spätpubertär abtun. Also ich habe noch nicht erlebt, dass die Bundeskanzlerin oder ein Vertreter des Staates, Vertreterin des Staates hinter mir gestanden hätte und geguckt hat, ob ich mir jetzt tatsächlich die Hände wasche. Es sind Empfehlungen, die vernünftig sind, und da braucht man jetzt wirklich nicht lange drüber nachzudenken. Zu den Äußerungen von Palmer und vielleicht auch dem Interview von Schäuble. Wir haben ja eine Situation, in der es einerseits richtig ist, Leben zu schützen. Selbstredend wissen wir aber alle, dass das auseinanderfällt. Also man kann vielleicht sagen, es gibt eine abstrakte Wertschätzung des Lebens. Und es gibt aber sehr wohl eine konkret unterschiedliche und auch differenzierende Behandlung der Leben. Also jetzt scheint es so zu sein, als wäre die oberste Richtschnur allen Handelns, dass Leben auf jeden Fall zu schützen ist. Das ist natürlich nicht richtig. Wenn das so wäre, dann müssten wir beispielsweise längst ein Tempolimit auf Straßen haben, weil wir wissen, dadurch könnten mehrere tausend Tote verhindert werden. Wir müssten viel drastischere Maßnahmen zur Klimarettung betreiben, weil auch da wissen wir, dass Menschen sterben, weil wir hier Dinge unterlassen. Also insofern gibt es diese Kluft zwischen dem moralischen, abstrakten Gebot der Rettung und des Schutzes des Lebens und der konkreten Politik des Umgangs mit den unterschiedlichen Leben. Während wir einerseits im Moment alles dafür tun, dass die Menschen nicht an Covid-19 erkranken bzw. gerettet werden können, wenn sie daran erkrankt sind, umgekehrt in den Elendslagern an den europäischen Außengrenzen, überlassen wir die Menschen ihrem Schicksal und lassen sie gegebenenfalls sterben.
Also wenn ich da einhaken darf, also wir müssen schon auch nach den Kosten fragen.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Frage der Kosten ist. Also wir treffen, würde ich sagen, faktisch, auch wenn wir das nicht wollen oder vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, werden tagtäglich genau diese Entscheidungen getroffen, dass manche Leben gerettet werden und andere nicht.
Ich will jetzt mal eine Parallele ziehen und vielleicht finden Sie die auch nicht in Ordnung. Mhm. Viele Kommentatoren tun das. Sie ziehen einen Vergleich zur Situation von 2015, als ja 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen und man ja lange Zeit nicht gefragt hat, was das tut, sondern man das moralische Argument nach vorne. Wir erinnern uns an Angela Merkel, das war auch richtig. Aber tappen wir jetzt wieder in so eine Correctness-Falle?
Nein, das sehe ich nicht. Ich meine, wenn Boris Palmer sagt, wir behandeln hier Menschen, die sowieso sterben werden, das kann man ja generalisieren. Natürlich, wir sterben alle. Also auch die Menschen ohne Vorerkrankung. Ich kann jetzt hier aus dem Studio gehen und werde von einem vorbeifahrenden Auto überfahren. Heißt das, der Staat sozusagen oder die Gesellschaft sollte sich nicht mehr darum sorgen, dass alle möglichst geschützt sind, dass Risiken vermindert werden, dass wir uns um Kranke und Versehrte kümmern? Das kann ja nicht die Konsequenz sein. Mhm. Dass 2015 nur humanitäre Richtlinien gewissermaßen gegolten haben, das würde ich nicht so sehen. Ich meine, auch damals hatten wir ein zwar schon gerupftes, dennoch immerhin ein Asylrecht, das auch im Übrigen auch im Grundgesetz verankert ist. Also es sind nicht nur humanitäre Erwägungen, die damals eine Rolle gespielt haben, sondern auch ganz schlicht und ergreifend rechtliche Erwägungen, Menschenrechte, internationale Verpflichtungen, die hier erfüllt werden.
Heute Nachmittag will Bundesfrauenministerin Franziska Giffey in einem Berliner Supermarkt eine Posteraktion vorstellen. Hört sich erstmal komisch an, aber die soll sich an Betroffene von häuslicher Gewalt auch in der Corona-Krise richten. Und zwar mit dem Slogan "Zu Hause nicht sicher?" Fragezeichen. Und an dieser Plakataktion werden sich 8 große Einzelhandelsketten beteiligten. Supermärkte, so hat das Ministerium argumentiert, gehörten zu den wenigen regelmäßig besuchten öffentlichen Orten in dieser Zeit. Was ja stimmt. Frau Haag, was bringt denn so eine Plakataktion?
Also sie schafft erstmal hoffentlich ein bisschen Öffentlichkeit für das Thema, was ja nach wie vor wichtig ist. Und es gibt viele Indizien, die darauf hinweisen, dass wir eine Zunahme von häuslicher Gewalt zu tun haben, was ja relativ evident ist, wenn die Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, nahezu ausschließlich ihre Zeit zu Hause verbringen müssen und nicht nur zu Hause sind, sondern in diesem Zuhause dann auch Erwerbstätigkeit, Betreuung von Kindern unter zum Teil schwierigen Bedingungen erfolgen muss, dass wir auch eben daher von einer Zunahme von häuslicher Gewalt ausgehen müssen. Gleichzeitig fallen durch die Schließung der Schulen, Kindertageseinrichtungen, aber auch Jugendzentren, alle Orte, wo Jugendliche beispielsweise einen Großteil ihrer Zeit verbringen, als gewissermaßen Monitoring-Einrichtungen weg, wo das vielleicht dann auffällt, wenn Kinder verstört in die Kita oder in die Schule kommen, weil sie Gewalt erlebt haben oder ihre Mütter Gewalt erlebt haben. Insofern ist es wichtig, jeden Ort, den wir derzeit noch sozusagen als Gesellschaft aufsuchen
haben, auch
können,
zu nutzen
dafür. Mhm. Es wäre aus meiner Sicht wichtig, dass sich diese Aktion nicht nur an die Betroffenen richtet, sondern an alle. Also, dass wir alle sozusagen aufmerksamer dafür sind.
Also Sie meinen hingucken,
ja,
und
genau,
also
genau.
Auch beim Nachbarn horchen? Oder?
Na, ja, ich meine, das klingt dann immer schnell so nach nachbarschaftlicher Denunziation. Das ist ja immer auch eine Frage, sozusagen, ja, habe ich da das Richtige gehört? Darf man sich einmischen etc.? Aber vielleicht ist es am Ende richtiger, einmal zu oft angerufen zu haben bei einem Notruftelefon oder gar der Polizei.
Also ich habe nur mal eine Zahl. Ich habe nur mal eine Zahl für Berlin irgendwie. Allein zwischen März und April, Mitte April, 1580 Mal wurde bei der Polizei wegen Gewaltverdacht in Familien, sind sie ausgerückt. Wöchentlich gibt es über 300 Anrufe. Aber es ist natürlich auch da schwer auszumachen, was ist dann wirklich häusliche Gewalt oder nur ein massiver Ehekrach?
Ja, gut. Wenn wir nichts tun, dann können wir diese Frage auch nicht beantworten. Und wo es in Anführungszeichen nur ein Krach ist, der sicherlich in jeder Familie vorkommt und auch normal ist, solange er sozusagen friedlich ausgetragen wird. Das geht ja nicht darum, sozusagen das alles zu denunzieren und zu unterbinden. Wie könnte man? Aber wo Gewalt passiert, eben aufmerksamer zu sein und gegebenenfalls dann auch intervenieren zu können. Aber ich will noch einen anderen Aspekt ansprechen über eine solche Aktion hinaus, die ich wirklich begrüßenswert und wichtig finde und wo andere europäische Länder ja jetzt auch schon vorangegangen sind. Ich habe gelesen, in Spanien und oder Portugal, dass ein Codewort verabredet worden ist, das Frauen benutzen können, beispielsweise in Apotheken, um, wenn sie Gewalt erfahren haben, sozusagen dieses Wort zu sagen, damit die Apothekerin, der Apotheker weiß, hier ist was, wo eingegriffen werden könnte. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, die wir uns vorstellen können.
Gibt es da so Codewörter?
Ich habe das auch nur gelesen. Ich glaube, du hattest jetzt nicht die Gelegenheit und die Zeit, das sozusagen intensiver zu recherchieren. Das kann ja jeder Begriff sein, sozusagen, der unauffällig ist.
Gute Idee
ist.
Eigentlich.
Also. Ja, genau. Aber ich will noch, wie gesagt, auf einen anderen Aspekt hinweisen. Seit Jahr und Tag ist es ja immer wieder auch eine Forderung der Einrichtungen, der Nothilfetelefone, der Frauenhäuser, der Beratungseinrichtungen nach einer besseren und robusteren Finanzierung. Wir haben viel zu wenig Plätze in Frauenhäusern. Das ist gerade im Moment natürlich ein großes Problem, wenn die Häuser zum Beispiel auch nicht aufgrund der Abstandsregelungen so dicht belegt werden können wie sonst. Gerade im ländlichen Raum ist der Weg zu den Einrichtungen sehr weit. Und Nothilfetelefone sind zum Teil jetzt auch im Homeoffice, denen fehlt schlicht und ergreifend die technische Infrastruktur, um Beratung gut zu machen.
Aber immerhin gibt es auf diesen Plakaten, ich habe eins davon gesehen, eine Telefonnummer, und das ist ja schon mal ganz wichtig. Sabine Haag, Soziologieprofessorin an der Technischen Universität in Berlin, war, muss ich leider schon sagen, bei mir zu Gast in dieser Stunde. Und unser tolles Rechercheteam hier draußen hat das Codewort rausbekommen. Und zwar, es heißt
Maske 19.
Maske 19 war das. Mascarilla 19. Das ist das, was die in Spanien, was Sie gesehen haben, rausbekommen haben. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei mir in dieser Stunde bei uns waren.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.